Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ein junger Mann aus dieser Stadt Fulda, wieder zurück in der Stadt Fulda, hat einen langen, ja weiten Lebensweg hinter sich gehabt, über den reden wir heute. Heute bei mir Florian Staubach. Hallo Florian.
Hallo Shaggy, grüß dich.
Ja schön, wir hatten ja neulich die Gelegenheit schon mal miteinander zu sprechen in einem anderen Podcast und da hatte ich auch das Gefühl, dich unbedingt nochmal einladen zu müssen hier auch bei Fulda Kultur, denn du hast ein spannendes Leben auch bisher gehabt, würde ich mal behaupten. Siehst du das auch so?
Ich glaube, das immer liegt im Auge des Betrachters. Aber ja, ich finde es persönlich schon auch für mich spannend, weil ich viele Dinge jetzt gesehen hatte, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und genau deswegen für mich persönlich ist es spannend. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für andere vielleicht dann auch nicht so spannend ist, weil jeder hat ja so andere Präferenzen auch.
Du hast mehrere Jahre in Taiwan gelebt. Das ist nämlich, wo wir gleich reden werden. Ein spannendes Leben bestimmt, interessante Einblicke, die du hast und auch einen spannenden Job, den du auch dort ausgeführt hast. Da reden wir gleich drüber. Bei dir fangen wir auch ganz vorne an. Du bist ein gebürtiger Fulderer.
Genau, ich bin in Fulda aufgewachsen, eigentlich wirklich Urfulderer mittendrin. Bin auch hier dann bis zum Abi auch zur Schule gegangen.
Welche Schule war es für dich?
An der Freier vom Stein-Gymnasium, so heißt es ja richtig, genau. Ja, muss auch sagen, habe ich hier sehr gerne gelebt. Fulda ist schon eine sehr angenehme Stadt, behütet zum Großwerden. Genau, und dann nach dem Abitur hat es mich dann doch rausgezogen, weil ich mir denke, so, ja, Fulda ist zwar schön, aber man weiß ja erst dann die Schönheit zu schätzen, wenn man den Vergleich dazu hat. Und deswegen hat es mich dann rausgezogen und bin dann zum Studium nach Darmstadt.
Nach Darmstadt. Da hast du erstmal Wirtschaftsinformatik studiert.
Ganz genau, richtig.
Ja. Wie ging es dann weiter bei dir?
Genau, ich habe dann in Darmstadt studiert. Da habe ich mir auch ein bisschen Zeit gelassen, weil ich mir da auch so vorher schon immer gehört habe, ja, von allen Seiten wurde einem geraten, Studium ist so die beste Zeit, genieße sie. Und das habe ich dann auch gemacht in vollen Zügen. Viele Dinge ausprobiert, viele Dinge gemacht. Und habe aber dann so gegen Ende des Studiums schon festgestellt, na, ich würde schon ganz gerne in meinem Bereich, wo ich mich auch vertieft habe im Studium, das war dann die Cybersicherheit und die IT, gerne auch dann beruflich irgendwie weiterentwickeln und bin dann auch eher durch Zufall tatsächlich in der Commerzbank gelandet. Kam dazu, dass wir vorher mal ein Projekt hatten in der Schule, in der Uni, mit der Commerzbank in Kooperation. Und mein bester Kumpel damals hat dann angefangen zu arbeiten dort und hat mich dann immer wieder von der Seite angelabert, hey, komm doch auch zur Commerzbank, dann können wir gemeinsam Mittagessen. Und irgendwie, keine Ahnung, hat mich das überzeugt und hat mich dann einfach beworben. Und
das Mittagessen war so gut, dass du bei der Commerzbank geblieben bist.
Ja, mit ihm Mittagessen. Okay. Und habe dann gesagt, ja, Commerzbank klingt doch gut, mache ich mal mit und hat direkt geklappt und hat mir auch sehr gut gefallen. Und bin dann tatsächlich auch ganze 10 Jahre dort geblieben.
Das war ja schon die Zeit, wo du auch dann viel umherreisen durftest, auch beruflich. Das heißt, du warst schon dann in China, in Singapur und so weiter und so fort. Hast gerade in Asien sehr, sehr viele Länder auch bereist. Wie war das? Wie war die Zeit da? Was mochtest du daran besonders?
Genau, also bei mir kam es halt so, ich hatte halt während dem Studium wenig, sage ich mal, Auslandserfahrung gemacht. Also es gibt ja diese Erasmus-Programme oder andere Austauschprogramme, die habe ich alle nicht gemacht. Aber dann gegen Ende des Studiums kam bei mir dann schon so dieses Bedürfnis hoch, na, eigentlich würde ich schon ganz gern auch mal andere Welten irgendwie kennenlernen. Und dann hat die Commerzbank mir damals angeboten, ob ich nicht für ein Projekt nach Singapur möchte. Ich hätte noch Alternativen gehabt. Es gab noch andere Projekte mit Standorten in New York und ich glaube auch in Tschechien, in Prag. Aber irgendwie war für mich Singapur das Land, was mich am meisten irgendwie fasziniert hatte, weil Prag, klar, ist um die Ecke, kann man so mal hinfahren. New York kennt man irgendwie gefühlt aus zig Serien. Aber Singapur war so völliges Neuland. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ja, ich mache das Projekt in Singapur. Und hatte dort auch das richtige Glück gehabt, einen sehr, sehr guten Chef dort zu haben, der mir sehr, sehr viele Freiheiten gegeben hat. Und so kam es halt auch, dass ich in dieser Zeit dort relativ viel auch rumreisen konnte. Und zwar so weit, dass ich dann dienstags bis donnerstags eigentlich sehr, sehr viele Überstunden geschrubbt habe. Also ich war eigentlich einer der ersten im Büro und einer der letzten, der gegangen ist. Aber dafür durfte ich mir dann quasi Montag und Freitag frei nehmen und bin dann quasi mehr oder weniger donnerstags mit Anzug ins Büro und dann gegen Nachmittag auf die Toilette umgezogen, Backpack auf zum Flughafen und dann ging's los und hat's da immer 4 Tage quasi gehabt, wo du halt ein Land bereisen konntest. Und so habe ich dann mehr und mehr die ganzen umliegenden Länder in Südostasien bereist. Und das war eigentlich so der Beginn meiner Faszination für Asien.
So viel von der Kultur dann dort wahrscheinlich auch mitbekommen. Also wie sind die Unterschiede hier vielleicht? Jetzt nicht direkt Fulda, wäre wahrscheinlich ein krasser Unterschied, aber generell zur westlichen Welt.
Also man muss schon sagen, die Kultur in Asien ist diametral anders wie in Europa tatsächlich. Also man merkt es auch schon von den Menschen her, sie sind viel freundlicher, viel aufgeschlossener, gleichzeitig aber auch deutlich konservativer. Und allein das macht eine sehr angenehme Atmosphäre, mit den Menschen zu interagieren. Mhm. Und man merkt aber auch, es gibt einen großen Unterschied zwischen, okay, ich mache jetzt mal Urlaub 2 Wochen in Thailand zum Beispiel und bin da meine Hotelanlage, habe hier und da ein paar Ausflüge drin. Mhm. Oder aber, dass man wirklich so Backpacker-mäßig unterwegs ist und versucht dann auch mal abseits der normalen Trampelpfade zu gehen. Und da entdeckt man dann schon sehr viele Geschichten tatsächlich auch, die zum Teil auch ein bisschen schwer zu ertragen sind, weil man eben dann so auch die Ungerechtigkeit der Welt eigentlich so am eigenen Leib erspüren kann. Und das prägt natürlich auch. Und das hat mich auch sehr stark geprägt.
War das jetzt auch die Erfahrung, die du da gemacht hast, einer der Gründe, warum du gesagt hast, du willst gern mehr gerade im asiatischen Bereich noch erfahren? Und wie kam es dann ausgerechnet, dass du nach Taiwan gegangen bist?
Genau, also man hat dann in dieser Zeit, wenn man viele Länder bereist, und das habe ich halt in dieser Zeit auch machen können, merkt man immer mehr, dass bei diesen Ländern ein sehr, sehr starker Einfluss der chinesischen Kultur stattfindet. Mhm. Auch wenn die Länder selber eigentlich schon ihre eigene Kultur entwickelt haben, aber aufgrund eben der langen Vorherrschaftszeit Chinas, also des antiken Chinas, merkt man schon, dass sehr, sehr viel Einfluss eben auch auf die Kultur in den Ländern da ist. Und das hat für mich tatsächlich so diesen Anreiz geweckt, dass ich eigentlich mehr eigentlich über China erfahren möchte und mehr über die chinesische Kultur. Mhm. Und deswegen hatte ich dann, das habe ich dann auch das Glück gehabt mit meinem Arbeitgeber, mit der Commerzbank, dass ich dann ein zweites Projekt machen konnte und durfte dann quasi nach China gehen für ein halbes Jahr und habe dann wirklich China hautnah erleben können und hatte auch die Zeit gehabt, dann zu reisen und auch vor allem die Arbeitskultur kennenzulernen. Und da hat man schon gemerkt, gerade China im Vergleich jetzt zu Südostasien ist dann nochmal ein kultureller Unterschied, nochmal ein Schritt weiter weg von der europäischen Kultur, die mich dann tatsächlich noch mal mehr fasziniert hat, weil das war das erste Mal tatsächlich, dass ich, man würde so sagen, gestruggelt habe. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich mit der Kultur auseinanderzusetzen, mich in die Kultur zu integrieren, weil sie eben so anders war. Und ich glaube, das war auch der Grund, so diese Challenge, die ich dann gespürt hatte. Da möchte ich ganz gerne irgendwie mehr erfahren und habe auch angefangen, dann die chinesische Sprache zu lernen, weil ich gemerkt habe, okay, die Sprache ist ein Türöffner für die Kultur. Genau, und in dieser Zeit habe ich dann natürlich auch mehr über den Konflikt auch zwischen China und Taiwan kennengelernt und dann festgestellt, na, da gibt es ja noch was anderes auf der Seite vom Südchinesischen Meer. Und dann kam bei mir halt der Wunsch hoch, ich würde ganz gerne auch mal Taiwan kennenlernen. Ja, ja. Genau, aber da hatten wir leider keine Branch von unserem Arbeitgeber und ich hatte auch leider dann aufgrund von Umstrukturierung Corona keine Möglichkeit, über meinen Arbeitgeber hinzugehen, weshalb ich dann auch gesagt habe, das interessiert mich so sehr. Ich kündige jetzt und mache es auf eigene Faust.
Das war in der Corona-Zeit dann auch?
Genau, richtig. Ja. Genau, das war Ende 2020.
Bei der Commerzbank kündigen und auf eigene Faust es zu machen, heißt, du hast ja nicht einen Rucksack gepackt und bist nach Taiwan geflogen, oder doch?
Am Ende schon, aber ich habe es versucht, irgendwie möglichst dann doch einfach zu machen. Also, sag ich mal, nicht ganz so ins kalte Wasser gesprungen bin ich dann doch nicht. Ich habe es erst beim Sabbatical gemacht. Also ich bin erst über ein Sabbatical nach Taiwan. Das ging dann, glaube ich, für ein Dreivierteljahr. Mhm. Auch so ein bisschen diese Absicherung zu haben, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt in ein fremdes Land, bin jetzt da quasi komplett auf eigene Faust, habe keinen Job irgendwie, muss mich da zurechtfinden. Was macht das mit mir? Das weiß ich alles noch gar nicht. Beim Sabbatical wusste ich halt, okay, ich kann dann nachher wieder zurückkommen und habe mehr oder weniger so ein doppeltes Seil, was mich wieder auffängt. Aber in der Zeit habe ich halt festgestellt, Taiwan ist ein super, super spannendes Land und es gibt so viel zu entdecken und so viele Dinge, die ich noch nicht gesehen habe, dass als ich dann vom Sabbatical zurückgekommen bin und dann weiter in der Commerzbank gearbeitet habe, noch mehr versucht hatte, irgendwie eine Möglichkeit zu finden, remote für eben die Commerzbank zu arbeiten, was sich aber dann leider nicht ergeben hat, weshalb ich gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt wirklich mal ins kalte Wasser zu springen, weil ich schon ein Gefühl hatte, das könnte eigentlich gut klappen. Vom Eindruck, den ich hatte, komme ich da gut zurecht. Ich probiere es jetzt einfach mal wirklich ins kalte Wasser zu springen.
Aber hattest du, als du nach Taiwan gegangen bist, schon dort irgendwie eine Wohnung oder wusstest, wo du unterkommst oder bist du einfach drauf losgeflogen?
Beim Sabbatical war das noch so, aber wie das Leben so ist, man lernt ja auch dann Leute kennen und ich hatte dann auch eine Freundin dort und genau, mit der Freundin hatte ich dann quasi auch eine gemeinsame Wohnung und dementsprechend war das dann beim zweiten Mal deutlich einfacher für mich, weil ich dann eben schon wusste, okay, wo wird meine Homebase sein? Ja. Das war dann einfacher, genau.
Aber man kennt das ja, dass Leute nach Australien, nach Neuseeland oder so mal für ein Jahr oder ein Dreivierteljahr irgendwie fliegen. Aber nach Taiwan, das habe ich bisher noch nicht gehört. Du kommst an, quasi, wir kommen jetzt zurück zum Sabbatical, steigst aus dem Flieger aus. Wie ging es dann weiter?
Gut, es war Corona-Phase. Ja. Taiwan war sehr gut im Implementieren von Corona-Maßnahmen. Das heißt, für mich ging es erstmal 2 Wochen in die Quarantäne. Okay. Und das war tatsächlich Gefängniszelle. Ja. Und es hat sich auch genauso angefühlt. Also ich hatte selten so schwierige Probleme, mich erstens mal mit dem Jetlag zurechtzufinden und dann irgendwie auch in die Situation einzufinden.
Entschuldigung, ich unterbreche, aber das wusstest du vorher schon, dass du da in Quarantäne erstmal musst?
Das wusste ich, ja. Genau. Ich wusste aber nicht, wie stark mir das zusetzen wird. Genau, aber nach diesen 2 Wochen und umso länger quasi die Zeit dann quasi auch zu Ende ging, desto mehr sehnte man sich nach draußen, weil man hat dann schon von außen so die ersten Gerüche wahrgenommen. Man konnte nichts sehen, das war leider so vor einer Hauswand, aber man hat die ersten Geräusche gehört, man hat die ersten Gerüche wahrgenommen und das hat schon wirklich so diese Sehnsucht, okay, ich will jetzt hier mehr entdecken von dem Land, halt schon gestärkt.
Genau. Und dann bist du auch direkt rumgereist dort vor Ort.
Genau, ich bin erstmal, war für mich halt wichtig, ich möchte erstmal mit der Kultur zurechtkommen. Das heißt, ich habe erstmal einen Sprachkurs belegt. Das war für mich auch sehr wichtig. Und habe dann erstmal ein halbes Jahr einen Sprachkurs gemacht. Genau, aber natürlich in diesem halben Jahr lernt man Leute kennen und man hat alle irgendwie das gleiche Interesse, Sachen zu entdecken. Und dann fängt man so an, die ersten Ecken von Taiwan zu erkunden. Ja. Genau, aber als dann dieses halbe Jahr rum war mit dem Sprachkurs, hatte ich ja dann quasi noch die letzten 3 Monate, bis mein Sabbatical zu Ende war. Und da war für mich dann auch der Punkt, ja, ich will jetzt schon ganz gerne die Insel erkunden. Mhm. Und es gibt in Taiwan in Brauchtum, wenn Schüler ihren Abschluss gemacht haben, dann packen die quasi einen Rucksack ein, setzen sich auf ihren Motorroller, weil in Taiwan fahren alle mit Motorroller und fahren dann quasi einmal um die Insel herum. Deswegen, wenn man quasi auf den Hauptstraßen um die Insel herum ist, sieht man überall dann Motorradfahrer, wo hinten so ein Pappschild drauf ist, Huandao Lüching. Huandao Lüching heißt quasi einmal um die Insel reisen. Und das ist quasi so ein ganz typisches Motto und dementsprechend gibt es auch sehr viel Infrastruktur auf dem Weg, also relativ viele Hostels, wo man übernachten kann. Und das habe ich gesagt, das will ich auch mal machen. Und da war ich dann wirklich dann 2 Wochen lang auf dem Roller jeden Tag unterwegs und bin dann wirklich einmal um die Insel gefahren. Was mich aber besonders gereizt hat, ich fahre vorher schon Motorrad, dass ich unbedingt auch in die Berge wollte. Taiwan hat eine unglaublich schöne Berglandschaft, ein extrem hohes Bergmassiv und es gibt quasi 3 Straßen, die einmal quer über dieses Bergmassiv rübergehen. Unter den Taiwanern sind die Straßen extrem gefährlich eingeordnet und das hat man auch gemerkt, selbst mein chinesisches Buch war öfters eben erzählt, ja, wenn man da in diese Straßen reinfährt, das ist total gefährlich, sollte man nicht machen. Aber wenn ich dann die Bilder davon gesehen habe, dachte ich mir, genau das will ich machen. Und deswegen habe ich meine Route auch so geplant, dass es halt nicht so komplett im Kreis um die Insel war, sondern mehr oder weniger so ein Zickzack, nämlich genau um alle Straßen da mitnehmen zu können. Und das war für mich eine super intensive und super prägende Erfahrung. Und da hat sich dann noch ausgezahlt, dass ich vorher schon eben dann dieses halbe Jahr Sprachkurs hatte, wo ich dann schon wirklich auf einem guten Level war, weil ich habe in dieser Zeit unglaublich viele und tolle Bekanntschaften gemacht mit Locals oder teilweise auch dann Eingeborenen, die dann in den Bergen gearbeitet haben, wo ich sagen würde, das hat mich schon sehr geprägt und das muss ich sagen, da habe ich jede Sekunde an dieser Reise genossen.
Der Sprachkurs war wahrscheinlich sehr intensiv, wenn du nach einem halben Jahr dann schon relativ gut sprechen konntest. Ich meine, das ist keine leichte Sprache.
Oder? Richtig, genau. Ich habe es auch, glaube ich, sehr ernst genommen. Tatsächlich. Also ich habe wirklich dann meinen Sprachkurs gemacht und meistens dann auch im Anschluss daran noch in der Bibliothek gesetzt und dann noch weitergebüffelt. Also da sind schon viele, viele Stunden Arbeit reingegangen, ja, auf jeden Fall.
Wie war das, wenn du da rumgereist bist, der Florian kommt plötzlich da in die entlegensten Viertel von Taiwan und Gegenden und wie bist du da angenommen worden von den Menschen?
Ja, auf jeden Fall wurde ich mit großen Augen angeschaut, weil ich ja erstens mal als weißer Ausländer falle ich ja eh schon mal auf, das muss man dazu sagen. Ich bin jetzt nicht, sage ich, ein dunkler Typ, sondern eher auch helle Hautfarbe. Asiaten stehen generell auf helle Typen. Und dementsprechend war das schon sehr für viele sehr auffällig, wenn dann plötzlich so ein junger Mann da alleine auf dem Roller irgendwie mitten im Berg rumfährt, wo alle dann sagen, ja, das ist super gefährlich. Und dann aber plötzlich in fließendem Chinesisch fragt, ja, wo muss ich denn langfahren, damit ich dort hinkomme? Und das hat man dann gemerkt, hat bei ganz vielen direkt dafür gesorgt, dass sie sofort offen waren, weil eben diese Erfahrung auch selten war. Und das habe ich auch ganz oft gemerkt, dass klar, die haben viele Ausländer, die sie halt sehen, die da rumfahren. Gibt ja viele Reisegruppen, gibt viele Touristen, die in Taiwan sind. Aber die wenigsten davon sprechen tatsächlich auch Chinesisch. Und das habe ich gerade dann bei den Ureinwohnern gemerkt, die ich dann in den Bergen halt auch getroffen habe, die dann dort teilweise als Straßenarbeiter gearbeitet haben, um Laub oder die Straßen auszubessern, gearbeitet haben. Dass gerade die am meisten interessiert waren, sich mit mir zu unterhalten, weil sie eben selten die Chance haben, weil sie auch meistens kein Englisch sprechen, mal mit einem Ausländer in Kontakt zu kommen. Und das waren wirklich so die wertvollsten Erfahrungen, weil man wirklich dann so 2 verschiedene Welten, die einfach komplett nichts miteinander zu tun haben, dann auf einmal dann ja, sich gegenseitig erklärt hat und kennengelernt hat.
Das Sabbatical neigte sich irgendwann dem Ende entgegen und aber du hast den Entschluss getroffen, irgendwann dann zu bleiben, zu sagen, nee, ich möchte doch hier bleiben. Wie kam der Entschluss?
Der Entschluss war, dass halt meine Neugier geweckt war und ich wollte unbedingt länger dort leben und habe dann gesagt, ja, ich würde auch ganz gerne länger bleiben. Ja. Und habe dann gesagt, genau, ich kündige und versuche jetzt quasi selber dann Fuß zu fassen in der Taiwan. Das hat leider mäßig geklappt. Mhm. Das muss man dann so rückblickend auch sagen und deswegen bin ich auch wieder hier in Fulda. Weil auch wenn das Land noch so toll ist, die Arbeitskultur ist deutlich anstrengender und das Lohngefüge auch deutlich schlechter bezahlt als hier. Und dazu kommt auch noch, dass gerade jetzt Taiwan eben im Konflikt mit China steht, dass dort dann so Themen wie Cybersicherheit, wie hier in Deutschland natürlich auch, kritische Themen sind. Mhm. Und dass es dort für Ausländer relativ schwer ist, in solche Positionen zu kommen, weil sie eben dann doch sehr viel mit sensiblen Informationen zu tun haben. Mhm. Und ich als Ausländer natürlich halt potenziell natürlich auch ein Spion sein könnte. Ja, ja. Und das habe ich jetzt festgestellt, war eben bei der Jobsuche relativ schwierig, in meiner Profession zu arbeiten. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen dann links und rechts davon orientiert und habe einfach mal auch gesagt, ich bin jetzt hier, will hier das Leben hier genießen, ich probiere Dinge mal aus. Genau, habe dann angefangen, erst als Englischlehrer zu arbeiten an so einer Nachhilfeschule. Später hatte ich dann quasi meinen eigenen Deutschkurs gehabt, wo ich quasi mal in diesem Bereich Unterricht und Lehre reingeschaut hatte und das hat mir aber ganz gut gefallen und dachte so, ach, wäre eigentlich cool, wenn es jetzt nicht nur Deutsch und Englisch wäre, sondern auch mit Themen, die halt auch komplexer und spannender sind. Und dann habe ich in der Zeit eben einen Freund kennengelernt, der Professor an einer Universität dort ist. Und er hat mir angeboten, ob ich dort nicht Gastdozent werden möchte. Und zwar ging es darum, das Thema Bankenregulierung oder generell Regulierung in Europa, weil das war Department of Law, also juristische Fakultät. Und da das tatsächlich mein Beruf war, weil ich quasi sehr, sehr viel mit Regulatorik, insbesondere Bankenregulatorik, eben in der Commerzbank zu tun hatte, hatte ich da ein relativ profundes Wissen, sodass ich da wirklich dann eine Gastvorlesung vorbereitet hatte. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit den Schülern da zu interagieren. Auch wahrscheinlich deswegen, weil ich als Ausländer eine gewisse Freiheit auch hatte, die wahrscheinlich ein normaler Professor sich vielleicht gar nicht gönnen könnte oder nutzen würde. Weil generell ist es so, dass Taiwaner schon sehr, sehr zurückhaltend sind und dass Professoren natürlich auch wissen und dementsprechend eigentlich sehr, sehr wenig Interaktion stattfindet zwischen Professor und Schülern. Und ich mir einfach dann gesagt habe, ja gut, ich kenne die Kultur mittlerweile gut genug, um einzuschätzen, wann geht man zu weit, stößt man da zum Beispiel irgendwie dann jemanden auch von Kopf. Aber zumindest möchte ich diesen Usus irgendwie brechen und Interaktionen hervorrufen. Mhm. Und ich habe mir dann auch so mal das Feedback eingeholt von Schülern und tatsächlich war das Feedback überwältigend gut. Genau das haben die nämlich gemocht, weil die haben gesagt, ja, viele Professoren sind langweilig und die Vorlesung ist wenig interaktiv und eigentlich wollten sie das, aber aufgrund eben der Kultur findet dieser Austausch nicht statt und sie haben das im Gegenteil eigentlich total genossen, dass ich jetzt genau das probiert habe, einfach mal in Interaktion zu gehen und die Vorlesung jetzt nicht nur so einkanalmäßig zu machen, sondern wirklich so zweikanal, also dass wirklich die Schüler auch dann Feedback geben können. Und auch mal selber Dinge erzählen können von sich.
Wie lange bist du insgesamt in Taiwan dann auch geblieben? Das war ja schon einige Zeit, dann noch, die du dann auch da vor Ort dann tatsächlich gelebt hast.
Genau, insgesamt war ich 2,5 Jahre jetzt dort. Genau, also es war ein Dreivierteljahr mit dem Sabbatical und den Rest quasi auf eigenständiger oder selbstständig dort.
Du hast es ja gesagt, oder ich habe es auch gesagt, du bist Experte für Cybersicherheit. Vielleicht da mal ein Vergleich, Cybersicherheit in Taiwan, Cybersicherheit in Deutschland. Was sind da die Unterschiede?
Genau, man muss da ganz stark differenzieren tatsächlich. Also Taiwan ist ein Land, was auf der einen Seite extrem fortschrittlich ist in vielen, vielen Bereichen, wo man auch aus deutscher Perspektive sagen kann, das ist ein Vorbild. Da kann man wirklich gucken, wie man es richtig macht. Es gibt dann aber auch sehr viele Ecken, wo man wirklich denkt, Halleluja, dass das in so einem Land noch passiert ist, fast unerträglich. Ich kann da mal ein Beispiel machen, weil das war für mich ein sehr prägendes Erlebnis. Ich komme aus dem Bankenumfeld, dementsprechend kenne ich, sage ich mal, die Bankenprozesse ganz gut. Und natürlich war ich dann dort und habe ja Gehalt bekommen, brauchte auch ein Konto. Dementsprechend bin ich auch zu einer Bank gegangen, habe ein Bankkonto eröffnen wollen. Und das erste Erlebnis, was ich hatte, als ich in diese Bankfiliale gekommen bin, war, dass Gefühl oder dieser Geruch von heute ist Weltspartag und man geht in eine Bank von vor 20 Jahren, wo eben alles nach diesem typischen Bankgeruch riecht, den man heutzutage in Deutschland eigentlich nicht mehr zu riechen bekommt, aber der war dann noch dort. Und der war genau deswegen dort, weil einfach alles genauso gemacht worden ist wie vor 20 Jahren. Also alles hatte noch irgendwelche Belegdinger. Man hat im Hintergrund, hatte man einen Sachbearbeiter gehört, der dann zig Belege abgestempelt hatte. Ich habe dann meine ganzen Zugangsdaten bekommen. Ich wollte auch Online-Banking haben, habe aber trotzdem so eine Art Sparbuch bekommen. Dann dazu meine PIN und mein Passwort, die mir dann irgendwo auf dem Zettel hingegeben worden sind, die ich dann in der Bankfiliale selber auch dann aktivieren musste. Und weil dann damals die App auch noch chinesisch war und mein Chinesisch im Lesen noch nicht so gut war, brauchte ich auch Hilfe von der Sachbearbeiterin. Das heißt, die hat dann meinen PIN-Code genommen, hat den da einfach fleißig eingetingelt, was in Deutschland undenkbar war. Ja. Und auch für mich sehr befremdlich, weil man muss ja überlegen, ich habe da alle meine Daten drin, überall sind Kameras überwachen, überall steht jetzt meine PIN, die man da sehen kann. Das war jetzt für mich als Cybersecurity-Experte schon so etwas ungewöhnlich und schockierend auch tatsächlich, ja.
Das ist ja eher dann ein Negativbeispiel vielleicht, aber können wir auch Sachen vielleicht von der taiwanischen Sicherheit irgendwie auch lernen hier und vom westlichen Markt?
Genau, also man muss dazu sagen, genau, was wir jetzt da gesehen haben, war es ein Negativbeispiel. Natürlich ist gerade was alles, was im Bereich der Politik oder der Regierung passiert, da ist es deutlich moderner. Ja. Und da ist zum Beispiel auch, was die politische Agenda angeht, Cybersicherheit ein sehr großes Thema. Man sieht es auch daran, dass es ein eigenes Ministerium für Digitales gibt, die unter anderem eben auch sich einsetzt für Cybersecurity-Themen. Es gibt auch Vorgaben, Cybersicherheitsregulierungen, die für Unternehmen gelten. Zum Beispiel eben wichtige Unternehmen wie TSMC, die eben dann auch eine herausragende Stellung haben. Und da muss man schon sagen, ist Taiwan schon sehr gut aufgestellt. Also da spielt Cybersecurity eine große Rolle.
Du hast es ja schon gesagt, oder ist jetzt auch klar, du sitzt hier vor mir, du bist wieder zurück in Fulda. 2,5 Jahre, irgendwann musstest du den Entschluss doch treffen, wieder zurückzukommen. War das ein schwerer Entschluss?
Tatsächlich ja. Also ich muss schon sagen, mir hat es in Taiwan sehr gut gefallen. Ich bin auch generell der Typ Mensch, der warmes Wetter mag. Deswegen hatte ich auch gar keine Lust auf den Winter in Deutschland. Das war, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, der mir schwer gefallen ist, wieder zurückzugehen. Man muss auch sagen, essenskulturtechnisch ist es in Taiwan auch extrem vielseitig. Mhm. Also die Variation an Essen, die man bekommt, ist unglaublich vielfältig. Und dazu kommt auch noch, dass die Kosten für das Essen sehr gering sind. Also man muss sich wirklich dann auch als Einzelstehender zweimal überlegen, ob man es wirklich selber kocht oder quasi auswärts essen geht, weil am Ende sind die Kosten eigentlich für auswärts essen gehen genauso hoch wie selber kochen. Und das ist natürlich schon ein gewisser Lebensstandard, den man sich dann da, an den man sich auch sehr schnell gewöhnen kann, indem man jeden Tag das geilste Essen irgendwie essen kann. Und dann weiß man aber in Deutschland, okay, hier heißt es wieder selber kochen, weil sonst kann man sich's nicht leisten.
Ja, hier kostet auf jeden Fall mehr Geld.
Genau.
Also war es schwer für dich, die Entscheidung zu treffen?
Ja, doch. Vor allen Dingen, weil es für mich ja eigentlich auch ein Plan war, längerfristig in Taiwan zu bleiben. Und ich hatte eigentlich nicht damit geplant, schon jetzt so nach relativ kurzer Zeit, also in weniger als 2 Jahren, schon wieder zurückzukommen.
Du bist jetzt aber wieder zurück in Fulda auch und bist du jetzt selbstständig? Oder?
Ja. Genau, aktuell bin ich selbstständig. Ja. Genau, ich bin dabei jetzt Unternehmen zu beraten, wenn es eben um die Themen Cybersecurity oder eben auch IT-Themen allgemein geht. Mhm. Genau.
Wie findet man da Infos über dich? Wo kann man da Infos über dich finden?
Also man findet mich online, wenn man meinen Namen eingibt bei Google, gibt es meine Seite. Dort gibt es auch mehr Informationen über mich.
Florianstaubach.de heißt die Seite?
Genau, florian-staubach.de. Genau.
Sehr gut, da kann man. Und Social Media, bist du da aktiv?
Genau, also ich bin überall von Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, auf allen Kanälen.
Wie stehst du zum Meta-Konzern nach den Dingen, die in den letzten Monaten passiert sind?
Durchaus kritisch. Ja. Ich glaube auch generell nicht nur Meta, sondern generell die Konzerne in den USA zeigen gerade in Wandel und unter der Perspektive, gerade jetzt auch der Bundestagswahl, die jetzt ja stattfindet.
Ja, wir nehmen den Podcast noch vor der Wahl auf, muss man dazu sagen, aber der ist nach der Wahl ausgestrahlt.
Genau.
Vielleicht ist es ja gut ausgegangen.
Genau, vor der bevorstehenden Bundestagswahl muss man sich halt dann überlegen, wie viele Informationen waren jetzt da real, wie viel davon sind fake. Und wenn man natürlich jetzt keine Instanz mehr hat, die Informationen klassifiziert als richtig oder falsch, ist so eine Informationsverarbeitung oder Informationsaufnahme über diese Medien halt nur schwer möglich.
Mhm. Ja. Verständlich. Genau. Ja, Florian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war sehr interessant, schöner Einblick, auch mal ein spannender anderer Einblick hier bei Fulda Kultur, dem Podcast. Jeder Gast darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
Genau, ich habe mir den Song ausgesucht Ultraviolet von Martin Roth.
Kommt auf die Playlist, super. Schöner Song, war noch nicht auf der Playlist, sehr cool. Und ich bin jetzt raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ja, ich kann auf jeden Fall nur erstmal sagen, vielen Dank für die Einladung, Shaggy. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über meinen Werdegang, insbesondere über meine Zeit in Taiwan zu plaudern. Und ja, an alle Hörer da draußen auch hier die herzliche Einladung, falls es für euch spannend war, mehr über Taiwan zu erfahren. Bucht eine Reise nach Taiwan, scheut euch nicht. Es gibt gerade in Taipei genug Leute, die Englisch sprechen, man kommt zurecht. Die Menschen sind unglaublich freundlich, auch wenn man kein Chinesisch spricht, man kommt rum. Das Land hat so viel zu entdecken und es ist absolut eine Reise wert.